Wir stehen jetzt vor dem Stadttor und laufen jetzt in die Stadt rein. Wir wollen durch die ganze Stadt durch. Und was empfängt uns zuerst? Es schmeckt intensiv nach Feuer und nach Rauch. Weil in jedem Haus vom Mittelalter hat es mehrere Kachelöfen, es hat mehrere Kochfeuer, es hat Handwerker mit Feuer, es hat Waschherden, wo man das Wasser heiß macht für die Wäsche, und es hat auch noch ein paar Badhäuser. Und alle heizen mit Holz. Es liegt als Geruch über der ganzen Stadt. Das Zweite, was man intensiv schmeckt, nämlich der Geruch nach Rost. Es schmeckt aber nicht nur nach Rostbollen, sondern es schmeckt auch intensiv nach Mist von anderen Tieren. Weil in der Stadt leben auch sehr viele Tiere. Wir haben einmal die Rinder, daneben haben wir aber Schafe, vor allem aber Geissen und auch Säue. Und bei den Säuen ist es sogar noch so, dass man denen normalerweise ein Bändchen um den Hals tut, mit einem Schildchen dran, und dann lässt man sie den ganzen Tag frei in der Stadt rumgumpen, weil die können ja noch nach Essbarem suchen und dann muss man ihnen kein Futter geben, weil die sich ihr Futter selber suchen. Das heisst, die ganze Stadt schmeckt nach Mist. Jetzt stehen wir an der Marktgasse und schauen den Schützenbrunnen an. Im Mittelalter waren das noch keine Steinbrunnen, in unserer Zeit um 1291, sondern hölzige Brunnen. Aber das Wasser ist damals schon oben aus den Röhren rausgespritzt. Das Wasser kommt nicht vom Stadtbach, sondern das müssen geschlossene Röhren sein, weil sonst kann das Wasser ja gar nicht steigen, physikalisch. Also schon damals hat Bern zwei Wassersysteme gehabt, nämlich ein offenes, der Stadtbach, der durch die Gassen durchgeht, und ein geschlossenes mit Röhren aus Holz. Und da muss es natürlich entsprechend nach Wasser geschmeckt haben, nach Moder auch leicht und ein bisschen nach faurigem Holz. Weil man hat natürlich die Brunnenstöcke schon immer wieder mal ersetzt, aber immer nur dann, wenn es unbedingt nötig war. Die Brunnen sind ganz wichtig, weil man muss sich vorstellen, damals gibt es in den Häusern keine Wasserhähne, keine gar nichts. Das heisst, jedes Glas Wasser, alles was man sozusagen braucht an Wasser, waschen, spülen, trinken, und so weiter und so fort, kochen, muss man in Eimer im Brunnen unten holen und muss es nachher auftragen, mühsam. Und das Wasser, das man braucht hat, das dreckig ist, muss man dann nachher wieder rausschütten. Das heisst also, es schmeckt ein bisschen nach Wasser und nach Moder, und wenn wir über die Leute allgemein reden, sie werden wahrscheinlich ein bisschen mehr nach Schweiß gerochen haben als wir, weil das Waschen natürlich ein bisschen mühsamer ist, wenn man nicht eine Dusche zur Verfügung hat und eine Waschmaschine, wo man Kleider jeden Tag kann neu waschen. Wir stehen jetzt am Kornhausplatz, auf der Höhe etwa vom Kindlifressenbrunnen. Da, wo heute der Kornhausplatz ist, und vorne, nachher der Theaterplatz und der Casinoplatz, ist im Mittelalter ein tiefer Graben. Weil ursprünglich da die Stadt erst anfängt. Als man die Stadt um 1191 gründet, ist der Zeitglockenturm der Torturm. Die Häuser, die heute stehen, da hat es noch keine Häuser gehabt, sondern eine dicke Mauer. Und vor der Mauer ist ein tiefer Graben. Der Graben ist so breit, nicht nur tief, sondern auch breit, dass es da unten sogar Häuser hatte. Und unter anderem, da wo etwa der Kindlifressenbrunnen steht, steht ein öffentliches Badhaus. Wie ich bereits erzählt habe, hat man kein Wasser in den Wohnungen, in den Häusern drin. Und wenn man baden will, ist es ziemlich mühsam, das ganze Wasser raufzuschleppen. Man sollte es auch heizen, damit es nicht wahnsinnig kalt ist in dem Badezuber. Und darum ist es viel einfacher, wenn man in ein öffentliches Badhaus geht. Das heisst, wenn man da am Rand von dem Graben gestanden ist um 1300, hat es wahrscheinlich so dezent nach Seife raufgeschmeckt. Aber auch wieder nach Holzfeuer, weil man natürlich grosse Herden gebraucht hat, um das ganze Wasser, wo dann die Dutzenden von Leuten sind, baden, immer wieder aufzuheizen. Wir stehen jetzt am Theaterplatz, kurz vor dem Casinoplatz. Und das ist die südseitige Fortsetzung von dem grossen Graben vor dem Kornhaus. Und seit 1320 sind in dem Graben unten die Gerber der Stadt Bern. Und entsprechend dürfte es von dem Graben auch aufgestunken haben, nach diesen typischen Gerblohen. Das sind Säfte, die Urin und andere scharfe Sachen enthalten, die eben aus Rinderhäute tatsächlich Leder machen nachher. Wir sind im Bereich, wo auch der Käse herkommt, und Käse heisst Kühe. Und wenn Kühe mal genug Milch gegeben haben, dann geben sie noch Fleisch. Und dann bleiben aber eben heute übrig. Und damals hat man im Mittelalter eben Leder hat man daraus gemacht. Was man für alles Mögliche braucht, das ist auch eine Art Kunststoffersatz. Also vieles, was heute aus Stoff oder aus Kunststoff ist, besteht damals aus Leder. Nicht bloß Ledergürtel, sondern auch Ledertaschen, Lederwams, Sättel und. Wir stehen jetzt an der Münstergasse, am Eingang der Burgerbibliothek. Im Mittelalter steht da die sogenannte Tuchlaube. Das ist das Verkaufshaus der Tuchhändler. Das heisst, da schmeckt es intensiv nach Schafwolle, nach Wollstoffen, nach Leinenstoffen, die gefärbt sind, zum Teil mit Pflanzen, zum Teil auch mit Urin, gelben Stoff zum Beispiel. Und entsprechend muss das da geschmeckt haben, wie das heute auch in einem Stoffladen schmeckt. Nur eben nicht nach künstlichen Anilinfarben oder so etwas, sondern wirklich nach der natürlichen Farbe. Ziemlich kräftig. Wir stehen jetzt auf dem Münsterplatz. Der Münsterplatz ist erst ab dem 15. Jahrhundert ein Platz. Voran ist es der städtische Pfarrfriedhof. Es ist der einzige grössere offene Platz in der mittelalterlichen Stadt. Und das heisst, er dient auch für sehr profane Zwecke. Man tut dort zum Beispiel kegeln, man tut sich dort versammeln und darum kommen wir jetzt auch drauf. Man schmeckt dort intensiv nach nasser, frischer Wäsche, weil es ein wunderbarer Ort ist, um dort die Wäsche zu trocknen und Wäschehänke aufzubauen. Im Mittelalter kennt man Freizeitverhalten im Sinn von Naherholung nicht in dieser Art, wie wir sie kennen. Wer sich das leisten kann, hat, auch das ist vielleicht heute nicht ganz unbekannt, einen Pflanzplatz vor der Stadt draussen. Und zwar ist er eben nicht nur eine Erholung, sondern er ist ein wesentlicher Teil des eigenen Nahrungsangebots. Also viel Gemüse und Früchte tut man selber ernten. Und wenn wir jetzt so also gehört haben, wie das in der Stadt so schmeckt und man sich so einen richtig schönen heissen Sommertag sich vorstellt, kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass die Leute, wenn es immer geht, nach Arbeitsschluss rausflüchten und eben in ihren Pflanzplätzen sind, ihren Gärtlin, in den Häuslin, wie es heisst in der Quelle, bis eben hin zur Campagne. Alle die Schlösser, auch die Barocken, die wir heute noch um die Stadt herum sehen, sind typische Sommersitze. Im Winter ist man in der Stadt, aber im Sommer stinkt es so sehr, dass man zur Stadt ausflüchtet. Und der Bier holt sich noch die Nase, weil dort schmeckt es nach Land. Die Landluft. Wir sind jetzt im Münster drin. Das Münster ist im Mittelalter die städtische Pfarrkirche und ist nebenbei die Kirche, wo ein sogenanntes Chorherrenstift drin ist. Das ist eine Art Kloster. Wenn man da in die Kirche reinkommt, schmeckt es zuerst einmal nach Weihrauch. Und das ist für den mittelalterlichen Mensch ein sehr heimeliger Geruch, weil er sehr oft in der Kirche ist. Die Erholung vom Alltag findet auch in der Kirche statt. Auch der Trost über Mühsal, über schlechte Ernte, über jemanden, der früh gestorben ist, weil er vom Baum gefallen ist und man medizinisch nicht behandeln konnte. Die Religion spielt eine ganz wichtige Rolle, weil man sich trösten kann, dass man ja im Jenseits entschädigt wird für die Mühsal vom diesseitigen Leben. Abgesehen davon, dass eben Weihrauch ja ursprünglich die Funktion hat, nicht nur zum Wohlgeruch zu verbreiten, sondern eben auch zum Desinfizieren. Es kommt ja aus dem Orient. Jetzt stehen wir an der Kramgasse vor dem Samsonbrunnen, vor dem heutigen Konservatorium für Musik. Das Gebäude gibt es da erst seit 1937. Früher und eben schon im Mittelalter ist da die sogenannte Fleischschal gestanden. Fleischschal muss man sich als eine Art Kaufhaus vorstellen, wo verschiedene Metzger ihre Bank haben und auf eigene Rechnung verkaufen. Vielleicht so ein bisschen wie die Markthallen, die man heute noch in Frankreich oder so kennt. Und das ist eben der Ort, wo man verkauft, also da wird nicht geschlachtet. Das heisst, entsprechend muss es da vor allem fein nach Fleisch, nach geräuchten Würst und so weiter geschmeckt haben. Der Ort, wo man gerne ist, gehen posten. Und das Lustige noch, der Samsonbrunnen, dass der da steht, ist kein Zufall. Der Samson ist nämlich der Heilige der Metzger. Wir stehen jetzt vor dem alten Schlachthaus. Viele Berner und Bernerinnen kennen das an der Rathausgasse. Heute ist es ein Theater. Das ist aber, wie es der Name sagt, das alte Schlachthaus. Das heutige Gebäude stammt aus dem 18. Jahrhundert, aber der Vorgänger ist mittelalterlich. Also da wird geschlachtet und da vorne wird dann verkauft. Und hinter dem Schlachthaus ist eine der städtischen Brünnen. Und dort können Metzgerfrauen im Mittelalter Kutteln auswäschen. Dann kann man aus denen auch noch etwas machen. Und entsprechend muss es jetzt da nach Blut, nach Fett, vielleicht auch ein bisschen nach Verwesung geschmeckt haben. Übrigens isst man im Mittelalter sehr viel Fleisch, fast noch mehr als heute, aber einfach alles. Also nicht nur die guten Sachen, nicht nur Plätzchen und Filet, sondern wirklich alles. Und es gibt mehrere Rezepte in der mittelalterlichen Küche, um aus schlechtem Fleisch Gutes zu machen. Mit schlechtem ist Fleisch gemeint, wo leicht vergammelt ist. Ich weiss nicht, wie viele Lebensmittelvergiftungen es im Mittelalter gegeben hat. Darum ist Pfeffer und Essig und starke Gewürze so wichtig im Mittelalter. Jetzt stehen wir vor dem ehemaligen Kaufhaus an der Kramgasse. Entgegen von dem, was man heute würde denken, es würde sich um etwas wie der Löb handeln oder so, ist ein Kaufhaus in erster Linie eine städtische Verzollungs- und Aufbewahrungsanstalt. Und das ist speziell für durchreisende Fernhändler. Wer also tatsächlich mal Pfeffer und exotische Gewürze dabei hat, kommt da an, tut seine Waren verzollen, kann sie da auch einbeschliessen und tut sie da 2 bis 3 Tage verkaufen, also anbieten und zieht dann weiter. Das heisst, wenn es irgendwo tatsächlich nach exotischen Kräutern und Gewürzen und anderen teuren Sachen geschmeckt hat, dann ist das da im städtischen Kaufhaus gewesen. Wir stehen ja immer noch in der Kramgasse und es fällt ja auf, wie breit das Kramgasse eigentlich ist, wie die Gerechtigkeitsgasse auch. Das liegt unter anderem daran, weil es eine Reihe von Marktbauten gegeben hat, feste Marktbauten, die in der Gassenmitte gestanden sind im Mittelalter. Und erst später, nachher im Spätmittelalter verschwindet, weil der städtische Rat sozusagen aus dieser Gassenart Platz machen will, den man repräsentativ gestaltet. Aber in unserer Zeit, wo wir eben darüber reden, um 1291, stehen da noch Marktbauten. Die muss man sich vorstellen als eingeschossige Häuser, wo vielleicht nur ein Dach auf Holzstützen gewesen sind und drin auch wieder Bänke. Also die Fleischschale hat so funktioniert. Da gibt es übrigens einen Vorgänger, der auch mit in der Gasse war. Und da, wo wir jetzt stehen, da war die sogenannte Brotschale gewesen. Also genau das Gleiche, auch wieder so ein Gebäude, offene Säulen, so etwas Markthallenartiges mit einzelnen Brotbänken. Da wissen wir jetzt, es sind 12 Bänke, also 12 unterschiedliche individuelle Bäcker, die da ihr Brot und andere Backwaren verkaufen. Und entsprechend muss es sehr gut geschmückt haben. Allerdings muss man sich bewusst sein, im Mittelalter kennt man die Hefe noch nicht, sondern es wird nur mit Sauerteig gebacken. Also das typische Treibmittel Hefe ist etwas, das erst im 19. Jahrhundert bei uns in grösseren Mengen abgebaut wird und man kann kaufen. Es hat sicher auch süß geschmeckt, man backt selbstverständlich auch süß, wobei süßen tut man mit Honig oder mit Birell, also mit Birelliksaft, weil den Zucker kennt man noch nicht und Zuckerrohr ist sehr teuer und exotisch und ich nehme an, 1291 haben wir da noch kein Zuckerrohrzucker. Wir bleiben gerade beim Essen und bei den Nahrungsmitteln. Wir stehen jetzt im Bereich, wo die Kramgasse übergeht, die Gerechtigkeitsgasse. Da steht der sogenannte Kreuzgassbrunnen. Das ist heute ein barocker Brunnen, der hat aber einen mittelalterlichen Vorgänger. Und da muss es ganz intensiv nach Fisch geschmeckt haben, weil da ist die sogenannte Fischlaube. Da wird Fisch verkauft, der einzige Ort in der Stadt Bern, wo man tatsächlich Fisch verkauft. Fisch ist ganz wichtig im Mittelalter. Zum einen, weil man natürlich damals Flüsse und Bäche noch voll sind von Fisch. Also es ist eine beliebte Nahrungsquelle. Und auf der anderen Seite darf man ja am Freitag aus religiösen Gründen kein Fleisch essen und dann isst man Fisch. Also Fisch ist ein wichtiger Teil des Speiszettels der mittelalterlichen Menschen. Es kommt noch etwas dazu. Fischen ist ein öffentliches Recht, das ursprünglich sogar dem König zusteht. Damals aber wichtig einfach der Obrigkeit. Und darum kann nicht jeder mit seiner Fischerroute einfach dahinter gehen, sondern es gibt nur Fischer, die entsprechend Lizenz haben. Also lustig, man fängt seinen Fisch nicht selber im Mittelalter, sondern man kauft ihn. Man isst alles, was nicht schnell genug davor schwimmt. Also, das muss man sich einfach überhaupt generell bewusst sein, auch was andere Nahrungsmittel anbelangt. Man isst alles, was essbar ist, weil die mittelalterliche Gesellschaft ist letztendlich doch eine Mangelgesellschaft. Und man isst eben auch Lebensmittel, die nicht mehr so ganz hundertprozentig in Ordnung sind, wie vorhin mit dem Fleisch. Und jetzt stehen wir im oberen Gerechtigkeitsgässli, dort, wo die Speise ist, wo auch viele Bernerinnen und Berner kennen. Dort haben wir das Glück, dass ein Stück vom sogenannten E-Graben noch erhalten ist. Der E-Graben ist ein schmaler Graben, ursprünglich, wo sozusagen die Rückseite der Häuser zwischen zwei Gassen gebildet hat. Das war ein öffentlicher Raum, der gemeinsam unterhalten werden musste. Und dort haben sich die ganzen Aborten aus den Wohnungen entleert. Das gibt es in vielen Städten. Das Spezielle ist nicht der E-Graben, sondern das Spezielle ist, dass der Stadtbach, der durch die Stadt durchgeht, eine Ableitung hat, die durch den E-Graben durchgeht. Das heisst also, wir haben eine Schwemmkanalisation, was wir ja heute noch haben, was heute noch top of the art ist. Das heisst also, das Wasser fließt da durch und alles, was von den Aborten oben runterkommt, wird weggeschwemmt. Im Idealfall. Es bleibt natürlich doch noch einiges liegen, darum schmeckt es manchmal auch leicht, aber der Stadtbachmeister hat ein Schiebersystem, wo er im Prinzip kann alle Stränge von seinem Stadtbach und von den E-Gräben zumachen, bis auf einen, dass also alles Wasser dann mit genügend Druck durchgeht und in seinem Pflichtenheft, wie man heute modern sagen, steht, wie manchmal im Sommer und wie manchmal im Winter pro Woche, dass er das muss machen. Also das wird sehr ernst genommen. Das heisst also, es schmeckt im Gegensatz zu vielen anderen Städten nicht sehr stark nach menschlichen Fäkalien, nicht in den Wohnungen, weil man keine Nachttöpfe braucht. Man hat sozusagen den Abort fast in der Wohnung und sie ist nachher weg und auch nicht in den Gassen draussen. Also das meiste, was man dort schmeckt, ist wirklich von Ross und von anderen Tieren. Und da ist die Stadt Bern nicht ganz außergewöhnlich, aber doch eher selten. Es ist ein ganz grosses Problem dass von der mittelalterlichen Stadt, dass an vielen Orten die Aborten im Prinzip Schächte sind, wo, ich sage es mal, despektierlich über Jahrhunderte vollgeschissen werden. Und dann räumt man sie aus in einer Nacht- und Nebelaktion, weil im Hinterhof sind, müssen die mit jedem Eimer zur Nacht durch die Häuser durch. Heimlicher nennt man die Herren und Damen übrigens, die das machen müssen. Und vor allem über Jahrhunderte sind die Schächte in diesen Höfen. Und jedes Mal, wenn es reinregnet, kann man sich natürlich vorstellen, dass es dann auch Probleme gibt mit dem Grundwasser und. Vor allem, wenn dann im gleichen Hinterhof ein paar Meter nebendran noch ein Sodbrunnen steht. Und das alles Problem hat die Stadt nicht und darum schmeckt es auch nicht entsprechend. Wenn man fragt, danach, wie die Aare geschmeckt hat im Mittelalter, dann muss man sich mal grundsätzlich bewusst sein, dass der Fluss damals anders funktioniert hat, in dem Sinn, dass der Fluss damals nicht reguliert war. Und wir haben oft keine feste Ufer, sondern wir haben zum Teil mehrere Kilometer breite Auenlandschaften, so Schwemmgebiete, die je nachdem, wie der Wasserstand war, einfach überschwemmt waren und dass sie von dem her auch am Ufer sehr viel mehr zurückgelassen hat. Wo dann hat so ein bisschen vor sich hin modern und faulen. Die Abwässer aus der Stadt sind relativ harmlos, weil es ist so, dass alles gesammelt wird. Die Stadtbäche kommen die Gassen durchab, die E-Gräben kommen die Gassen durchab und da, wo wir jetzt stehen, am Ausgang von der Gerechtigkeitsgasse, da unten werden all die Wässer zusammengeführt und werden in einem Strang da vorne nördlich den Aarehang durchab in die Aare geführt. Das heisst also, auf der ganzen Mattenseite haben wir nie nicht Abwasser, das in die Aare hineinfliessen. Die haben wir auf der Nordseite, also so ein bisschen auf der Höhe vom Rathaus. Und nur dort fliessen dann im Prinzip die dreckige Aare weiter. Eigentlich schon fast zur Stadt aus.